Herr, gib uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für dein Wort. Amen. Ein Ehepaar im gesegneten Alter. Der Mann ist 104, die Frau ist 103. Die kommen in den Himmel und sind begeistert. Nur Luxus überall. Sogar die Wasserhähne sind vergoldet. Es gibt fantastisches Essen. Doch der Mann wird ganz ärgerlich und raunt seiner Frau zu: Du mit deinen dämlichen Knoblauchpillen, das hätten wir alles schon 40 Jahre früher haben können. Vielleicht habt ihr ein wenig gemerkt, dass das ein Witz war, so eine kleine Auffrischung. Und Witze, also ich bin der Meinung, auch am Ewigkeitssonntag darf auch die Freude durchkommen. Witze tragen nämlich manchmal eine tiefere Wahrheit in sich. In diesem Fall gibt es Fragen, über die man sich Gedanken machen sollte. Ich habe erst vorgestern in einem Jugendgottesdienst darüber gepredigt. Die Jugendlichen hatten sich die Frage gestellt: Tod und dann? Die Frage ist also: Was erwartet uns in der Zukunft? Und wie sieht es wohl im Himmel aus? Und vorigen Sonntag habe ich auch schon in dieser Richtung eine Predigt gehalten. Das könnte heute so die Fortsetzung sein. Wie sieht es wohl im Himmel aus? Eben, da macht sich jeder so seine Gedanken, nicht wahr? Da gibt es 1000 verschiedene Vorstellungen. Meistens so volkstümliche Vorstellungen sind, das ist irgendwo oben. Und da gucken die dann alle runter. Ne? Also keiner guckt von oben hoch, sondern immer von oben runter. So sind die Vorstellungen. Ich habe mal eine Frau getroffen, die sagte mir: Ja, also da ist ein Verwandter gestorben und das war alles ganz traurig. Und jetzt weiß sie, wenn sie in den Himmel guckt und dort keine Wolken sind und da ist ein heller Stern am Himmel, sagte: Das ist mein Verwandter. Dort guckt er jetzt runter und passt auf mich auf. Und dann sage ich: Ist das für Sie der liebe Gott? Antwort: Ja. Es gibt viele verschiedene Vorstellungen. Jeder macht sich so seine eigenen Vorstellungen im eigenen Kopf, wie die Zukunft, was der Himmel wohl ist. Ihr Lieben, an einem Sonntag wie diesem werden wir noch einmal erinnert an die Menschen, die wir im vergangenen oder zu Ende gehenden Jahr verloren haben. Und deswegen sind sie auch als Angehörige heute hier, weil wir daran noch einmal erinnern. Und all diese Menschen werden auch heute im Gottesdienst noch einmal erwähnt werden. Und die Erinnerungen an das gemeinsam geteilte Leben, die gehen auch noch mal zu Herzen. Was gewesen ist, das steht uns lebhaft vor Augen. Und sicher geht es Ihnen so, dass viele Erinnerungen Ihnen vor dem inneren Auge stehen. Manchmal sagt man ja, der lebt in der Erinnerung weiter. Der Verstorbene lebt natürlich nicht wirklich. Der ist tot. Aber die Erinnerung ist manchmal so lebendig, dass wir sagen, der lebt in unserer Erinnerung. Also wir denken, wir erinnern uns an das, was wir gemeinsam erlebt haben. Und da passt das, was Jesaja jetzt sagt, auf den ersten Blick so gar nicht dazu. So gar nicht zu diesem Ewigkeitssonntag. Wörtlich kann man aus dem Hebräischen übersetzen: Nicht wird das Frühere erwähnt werden, und nicht wird es zum Herzen aufsteigen. Nicht wird das Frühere erwähnt werden und nicht wird es zum Herzen aufsteigen. Was gewesen ist also, das sagt Jesaja, die Erinnerungen, die Erlebnisse, die Erfahrungen, die werden eines Tages uns gar nicht mehr berühren. Was gewesen ist, wird keine Rolle mehr spielen. Es wird nicht einmal mehr erwähnt werden. Das ist, tja, an einem Sonntag wie diesem schwer vorstellbar. Aber Jesaja nennt uns einen Grund. Gott macht sich als Schöpfer an einem neuen Himmel und einer neuen Erde zu schaffen. Gott nimmt nicht etwa nur ein paar Schönheitsreparaturen an einem todkranken Patienten vor. Ihr Lieben, wenn wir in diese Welt gucken, jeden Tag neu, überall wird versucht, an dieser Welt irgendwas zu retten, was zu retten ist. Ob es der Umweltschutz ist oder sonst was. Überall werden so Reparaturen gemacht. Klimakonferenz, wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Keine Ahnung, ob das jemals wird. Gott hat sich entschieden, nicht nur hier und da mal so ein bisschen ein paar Rädchen zu drehen an einem todkranken Patienten. Gott fängt noch einmal von vorne an. Und ich sage es mal so, das ist Schöpfung 2.0. Schöpfung 2.0. Ihr Lieben, die Erneuerung dieser alten Welt, in der wir heute und hier leben, die muss immer an Grenzen stoßen. Immer. Solange sie steht. Egal, was wir tun. Weil diese alte Welt, in der wir leben, eben von Tod und Verfall gezeichnet ist und gezeichnet bleiben wird. Das ist sozusagen das unumstößliche Naturgesetz, das uns auf Schritt und Tritt begleitet. Gerade an diesem Sonntag steht uns das vor Augen. Und Gottes Plan ist deshalb radikaler und grundsätzlicher. Radikal kommt ja von dem Wort Radix, von Wurzel. Also Gott geht an dem Problem, an die Wurzel. Gott schafft etwas vollkommen Neues. Ein neuer Himmel und eine neue Erde überstrahlen die alte Welt. Die alte Welt wird von Gottes neuer Welt in den Schatten gestellt. Was in dieser alten Welt wichtig war, und das kommt uns ja vieles kommt uns so unglaublich wichtig vor, das wird dann nicht einmal mehr erwähnt werden. Daran wird es im Anblick der neuen Schöpfung keiner mehr denken, weil die so herrlich sein wird, dass der sagt, vergesse ich völlig, was vorher gewesen ist. Was uns in dieser Welt, und ihr Lieben, das ist ja nicht aus der Luft gegriffen. Wir leben alle in dieser Zeit. Aber was uns in dieser Welt bedroht, bedrängt, beängstigt, belastet, bindet, das wird nicht einmal mehr der Rede wert sein im neuen Himmel, unter dem neuen Himmel Gottes. Nur ist die Frage, wie sieht denn nun dieser neue Himmel und diese neue Erde aus? Was macht denn die Schöpfung 2.0 so anders? Ihr Lieben, ich könnte jetzt die ganze Bibel durchgehen. Die Bibel ist voll davon, von diesen Ausblicken durch ein Schlüsselloch, wo uns gezeigt wird, Mensch, was erwartet uns denn im Himmel, in der neuen Welt Gottes? Jesaja haben wir heute als vorgeschlagenen Predigtext und Jesaja zieht drei Hauptlinien. Auf die beschränke ich mich mal. Ihr wisst ja, gute evangelische Predigt, drei Punkte. Ne? Erstens, mit 100 noch ein junger Hüpfer. Mit 100 noch ein junger Hüpfer. Wer die Pudis kennt, die haben in einem ihrer Lieder einmal einen Wunsch geäußert. Die haben ihren Fans nämlich zugesungen, alt wie ein Baum möchte ich werden. Vielleicht lesen die Pudis eines Tages diesen heutigen Predigtext. Es wäre ihnen zu wünschen. Und dann werden sie merken, dass ihr Wunsch gar nicht so weit hergeholt ist, dass er vielleicht sogar biblisch ist. Sogar sehr biblisch. Gott sagt, denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Das ist etwas umständlich formuliert, aber in der damaligen Zeit kannte man die mächtigen Zedern und die Ölbäume. Und die beiden konnten mehrere hundert Jahre alt werden, sogar mehrere tausend Jahre. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, gibt es heute noch in Israel Ölbäume, die ungefähr 2000 Jahre alt sind. Aber ich will mich dafür nicht versichern. Also ich habe das mal gehört. Die werden zumindest sehr alt. Das ist nicht zu vergleichen mit so einem Apfelbaum, der irgendwann noch, weiß nicht wie viele Jahre abstirbt, noch 50, 60 Jahren. Die werden sehr alt, diese Bäume. Das heißt, unter dem neuen Himmel Gottes bricht eine neue Zeit an. Und in dieser neuen Zeit gilt, man kann es ja in Richtung Jesaja sagen, wer 100 wird, der ist noch ein junger Hüpfer. Mit 100 sind die Kräfte noch keinesfalls verbraucht. Mit 100 gehört man noch lange nicht zum alten Eisen. Und Jesaja hat das natürlich so ganz menschlich gesagt, ne, mit den 100-Jährigen und so. Im Prinzip ist ja nichts anderes gesagt, hier ist das ewige Leben angebrochen. Die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, das ewige Leben, unvorstellbar lange Zeit. Die Zeit ist dann, spielt dann keine Rolle mehr. Zweitens, Arbeit für umsonst, das war gestern. Ihr Lieben, wer arbeitet, der soll auch die Ergebnisse der Arbeit genießen. Da denkt man, ja klar, ist doch völlig logisch, oder? Ja, was logisch klingt, ist aus menschlicher Perspektive manchmal nicht der Fall. Denn wir bauen uns eine Existenz auf, wir richten uns einem Leben, wir arbeiten einen Großteil unseres Lebens, um uns Wohlstand aufzubauen. Am Ende eines manchen Lebens heißt es, Arbeit war sein Leben. Von früh bis spät, Arbeit. Um uns Wohlstand aufzubauen, um leben zu können, gut leben zu können. Aber wenn wir vom Ende auf dieses Leben schauen, dann müssen wir ehrlicherweise zugeben, all das können wir nur für ein paar Jahre unseres Lebens genießen. Ich habe mal am Bett einer 31 Jahre jungen Frau gestanden. Zwei kleine Kinder, sterbenskrank. Und da wird einem klar, wie zerbrechlich unser Leben ist, dass wir das, was wir aufbauen, oft gar nicht genießen können. Manchmal nur ein paar wenige Jahre. Wenn wir tot sind, dann steht die Haushaltsauflösung an. Unser ganzes Leben wird aufgelöst. Man kann sich das vorstellen, da lebt jemand über Jahre, Jahrzehnte in einer Wohnung und wenn er gestorben ist, wird dieses Leben, ja, traurigerweise, manchmal geht es ja nicht anders, in den Container verfrachtet. Oder es kriegen dann andere. Wir arbeiten einen Großteil unseres Lebens, um uns Wohlstand aufzubauen, aber all das können wir manchmal nur für ein paar wenige Jahre genießen. Und was sind schon 50, 60 Jahre, die wir das genießen können? Der Prediger Salomo sagt es einmal so, ich beobachtete alles, was Menschen auf der Erde tun und ich fand, alles ist vergeblich, es ist, als jagtest du dem Wind nach. Vom Ende gesehen ist vieles vergebliche Mühe, auf lange Sicht gesehen. Und das prägt unser Leben. Das führt manche an die Frage, ja was soll denn das? Ich arbeite mein ganzes Leben, ich racker mich ab und am Ende sterbe ich, für was denn? Hat das einen Sinn? Das sind Realitäten, ihr Lieben. Das sind Fragen, die sich Menschen stellen. Aber damit soll unter Gottes neuem Himmel Schluss sein. Das ewige Leben in Gottes neuer Welt soll davon nicht mehr belastet sein. Gott lässt durch seinen Propheten ausrichten, und ich lese das nochmal, sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Die Menschen in meinem Volk sollen den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Wir leben Arbeit für uns sonst, das war gestern. Das ewige Leben ist nicht mehr von Vergeblichkeit und Vergänglichkeit geprägt. Es ist von einem tiefen Sinn geprägt. Und schließlich drittens, Gott hört sofort. Ihr Lieben, es gibt Dinge, für die bete ich auch schon seit mehreren Jahren. Ich bete für Menschen, dass sie zum Glauben kommen. Und du siehst nichts. Du siehst nichts. Sie fassen kein Vertrauen zu Jesus, obwohl ich seit Jahren dafür bete. An manchen Stellen habe ich eben noch nicht erlebt, dass Gott Gebete erhört. Das ist die Realität in dieser alten Welt. Was für eine Neuerung hören wir da von Jesaja? Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. So in etwa sieht die Kommunikation zwischen Gott und seinen Menschen in Gottes neuer Welt aus. Gott erhört Gebete noch bevor sie ausgesprochen werden. Natürlich hört Gott auch heute Gebete, natürlich. Aber was Jesaja meint ist, dass Gott uns in Gottes neuer Welt so nahe ist, die Gemeinschaft mit ihm so intensiv und unmittelbar, dass die Kommunikation völlig störungsfrei verläuft. Ohne dass zwischen Bitte und Erhörung Zeit vergeht. Das ist die dritte Neuerung auf Gottes neuer Erde. Gott hört sofort. Ihr Lieben, der eine oder andere wird sich vielleicht gedanklich am Hinterkopf kratzen. Gott schafft Himmel und Erde neu. Aber das liegt doch alles in weiter Ferne, oder? Und wenn wir das mal so betrachten, dann könnte man gut und gerne sagen, na ja, ihr Christen, ihr vertröstet einen auf irgendein Jenseits. Nichts Genaues weiß man nicht. Gott selbst gibt uns durch die Worte seines Propheten eine Antwort. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Die sollen sich jetzt freuen. Das klingt ziemlich verrückt. Gott fordert zur Freude auf über etwas, was noch gar nicht da ist. Wie kann ich mich über etwas freuen, was es noch gar nicht gibt? Vielleicht habt ihr das auch als, erinnert ihr euch, als, wie das als Kinder war, ne? Als Kind war das so, ich weiß es noch, wenn ich also weiß, dass ich zu Weihnachten dieses oder jenes Geschenk bekomme, wenn ich das vermute, ich habe mir das gewünscht und sage, ich hätte gern das und das bei der Mutti oder beim Vati und weiß dann doch, ah ja, ich werde es kriegen, dann freue ich mich darauf. Das Geschenk aber ist noch versteckt, weiß natürlich oft nicht wo. Ich befinde mich also im Wartezustand. Aber ich weiß, dass ich es bekommen werde, weil es mir die Mutti gesagt hat oder zumindest einen deutlichen Hinweis gegeben hat, den ich verstehe. Obwohl ich dieses Geschenk noch nicht habe, weckt es die Freude in mir und bei jedem Gedanken daran schlägt mein Herz schneller. Ihr Lieben, Gott schafft eine neue Welt. Wir sehen sie noch nicht. Wir befinden uns noch im Wartezustand. Das ist die Spannung, in der wir leben. Aber wir wissen, dass wir in den Genuss des neuen Himmels und der neuen Erde kommen werden. Jetzt ist die Frage, was macht uns da eigentlich gewiss? Was macht uns gewiss? Jesaja konnte zu seiner Zeit noch nicht das ganze Bild sehen. Wenn wir den Predigtext lesen und hören, dann merken wir, vieles ist noch irgendwie geheimnisvoll, verborgen. Ist noch nicht so ganz offenbar. Seine Schau von der Zukunft bleibt unvollständig. Ein paar hundert Jahre nach Jesaja macht Gott endgültig Schluss. Gott macht Schluss mit der Unvollständigkeit. Gott macht das Bild komplett. Denn in Jesajas Schau fehlt noch das Entscheidende, nämlich Jesus Christus. Wir können diesen Predigtext gar nicht lesen und hören ohne Jesus. Denn der ist die Wende, die große friedliche Revolution in der Geschichte. Der Tod hält nicht länger das grausame Zepter in der Hand. Jesus wird von den Toten auferweckt. Er lässt die kühle Gruft hinter sich. Er ist der Sieger über den Tod. Sein Leben hat seither Bestand. Und ihr Lieben, wir würden uns gar nicht hier treffen, wenn Jesus nicht leben würde. Dann wären wir arme Leute. Wir treffen uns hier, weil Jesus lebt. Sein Leben ist nicht vom Verfall gezeichnet. Und Jesus überbietet Jesaja in einem entscheidenden Punkt. Und, ihr lieben Angehörigen, wenn ich das jetzt sage, vielleicht erinnert ihr euch an die Beerdigung, die ihr dieses Jahr erlebt habt. Es ist dieses Wort, was ich an jedem Grab auch sage. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird erleben. Mit Jesus ist die Ewigkeit, der neue Himmel und die neue Erde nicht länger eine verrückte Idee. Wer den auferstandenen Jesus kennt, der weiß, was kommt. Der bekommt Gewissheit über die Zukunft. Der weiß, dass das Leben wartet hinter dem Tor des Sterbens. Und darüber habe ich vor einer Woche gesprochen. Für den sind die Worte des Apostels Johannes in der Offenbarung nicht länger fantastische Ideen, sondern tiefer Trost. Und ihr Lieben, wenn man am Sterbebett eines Menschen steht, der Jesus kennt und in seinem Leben gekannt hat und ihm vertraut hat, dann ist dieses Wort ein tiefer, tiefer Trost. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihr Lieben, auch wenn davon noch nichts zu sehen ist, auch wenn wir noch im Wartezustand sind, wir haben allen Grund zur Freude, selbst inmitten von Trauer und Tod. Und wir leben ja gerade wieder in Zeiten, wo wir täglich bombardiert werden mit diesen Nachrichten. Trauer und Tod umgibt uns. Aber aufgrund des Wortes Gottes, aufgrund der Offenbarung von Jesus, haben wir selbst mitten in Trauer und Tod einen Grund zur Freude. Weil Jesus auferstanden ist und lebt. Wer diesem Auferstandenen Glauben schenkt und ihm vertraut, der hat wie Jesus das ewige Leben. Und ihr Lieben, ich bin so dankbar, dass ich diese Botschaft an jedem Grab sagen kann. Ich habe in meinem Leben Beisetzungen erlebt, wo nicht einmal ein Redner dabei war. Und ich habe erlebt, wie hilflos die Leute an diesem Loch stehen, weil sie nicht wissen, was sie sagen sollen, weil sie sprachlos sind. Am Ende, ich weiß es noch, der Sohn eines Mannes, der gestorben ist, dieser Sohn steht an diesem Loch und sagte, das Einzige, was ihm übrig blieb, na schön, dass ihr alle gekommen seid. Das war alles. Ihr Lieben, das ist so trostlos. Und ich bin so unendlich dankbar, dass wir am Grab eine andere Botschaft haben. Dass Jesus Sieger ist und dass wer Jesus hat, das ewige Leben hat und es ein Wiedersehen geben wird im Himmel, in der neuen Welt Gottes. Ich bin so dankbar dafür. Ihr Lieben, wenn ihr heute am Grab eurer verstorbenen Angehörigen steht und wenn ihr zurückschaut und wenn ihr euch erinnert an das gemeinsam Erlebte und all das euch nochmal zu Herzen geht, dann lade ich euch ein, diese Worte zu hören, die Gott durch den Propheten Jesaja jetzt euch ganz persönlich zuspricht. Freue dich und juble ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Einen neuen Himmel, eine neue Erde. Der Tod ist nicht die Endstation. Wenn du Jesus hast, dann hält Gott für dich in der Ewigkeit einen Platz warm. Wenn du Jesus hast, dann gilt dir, was Jesaja sagt. Natürlich in ganz menschlichen Worten. Mit 100 bist du noch ein junger Hüpfer. Arbeit für umsonst, das war gestern. Das ewige Leben ist nicht mehr von Vergänglichkeit und Vergeblichkeit geprägt. Und Gott hört sofort. Ihr Lieben, auf dem Hintergrund dieser Botschaft, auf dem Hintergrund dieser Botschaft ist heute nicht Totensonntag. Heute ist Ewigkeitssonntag. Das sage ich ganz bewusst. Heute ist Ewigkeitssonntag. Und der stiftet inmitten aller Traurigkeiten dieser Welt an zur Vorfreude auf das ewige Leben, das Gott uns durch Jesus schenkt. Ihr Lieben, ich sage das mal so. Ne? Ihr versteht es bitte richtig. Wer weiß, vielleicht wird manch einer einmal beim Anblick von Gottes neuem Himmel und Gottes neuer Erde sagen, schade, dass wir das nicht schon früher gehabt haben. So soll es sein, oder Amen.